So, dann kommen wir zu dem neunten kleinen Propheten, dem Propheten Zephania. Ja, vielleicht können wir auch da erstmal ein paar Verse lesen aus dem ersten Kapitel, aus dem zweiten und vielleicht auch aus dem dritten. Das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amajas, des Sohnes Hilkias, Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des König von Juda. Ich werde alles von der Fläche des Erdbodens ganz und gar wegraffen. Vers 4. Und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner Jerusalems. Still vor dem Herrn, Vers 7. Vor dem Herrn, Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn, denn der Herr hat ein Schlachtopfer bereitet, er hat seine Geladenen geheiligt. Vers 14, nahe ist der Tag des Herrn, er ist nahe, er eilt sehr, sehr, horcht der Tag des Herrn, bitterlich schreit dort der Held, ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinnen. Kapitel 2, Vers 1, geht in euch, sammelt euch, du Nation ohne Scham, ehe der Beschluss gebiert, wie Streu fährt der Tag daher, ehe denn die Glut des Zorns des Herrn über euch kommt, ehe denn der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt. Sucht den Herrn, alle ihr Sanftmütigen des Landes, die ihr sein Recht gewirkt habt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut. Vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn geborgen werden. Kapitel 3. Wehe der Widerspenstigen, der Befleckten, der bedrückenden Stadt. Vers 9. Denn dann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen verwandeln, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Von jenseits der Ströme Äthiopiens werden sie mir meine Flehenden, meine zerstreute Schar als Opfergabe darbringen. An jenem Tag wirst du dich nicht mehr aller deiner Handlungen schämen müssen, womit du gegen mich übertreten hast. Denn dann werde ich deine Stolzfrohlockenden aus deiner Mitte wegnehmen. Und du wirst dich fortan nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Und ich werde in deiner Mitte ein elendes und geringes Volk übrig lassen. Und sie werden zum Namen des Herrn Zuflucht nehmen. Der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Und in ihrem Mund wird keine Zunge des Truges gefunden werden. Denn sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalems. Der Herr hat deine Gerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt, der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird zu Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, frohlockt über dich mit Jubel. Das sind einige Streiflichter jetzt aus dem Propheten Zephania. Und auch dieser Prophet wird einiges an praktischen Dingen für unser Glaubensleben bereithalten. Auch hier wollen wir wieder so vorgehen, dass wir nach dem Verfasser fragen. Zephania bedeutet übersetzt, der Ewige hat beschützt oder der Ewige hat verborgen. Das ist sehr interessant, weil es in Zephania 2, Vers 3 heißt, vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn geborgen oder verborgen. Und das deutet vielleicht darauf hin, dass er Eltern gehabt hat, die auf der einen Seite den Schutz für ihr Kind vom Herrn erfleht haben durch den Namen, dass der Herr doch diesen Zephania bewahren sollte oder beschützen sollte oder auch bergen oder verbergen sollte. Möglicherweise weist das darauf hin, dass er in schwierigen Zeiten geboren worden ist, möglicherweise in der Zeit, wo Manasse, der schreckliche König in Israel, im Südreich, regiert hatte und die Eltern deshalb von Zephania ihm diesen Namen gaben. Das ist aber nur auch eine Vermutung. Zephania wohnte sehr wahrscheinlich in Jerusalem und hatte Zugang zum Königshof. Das könnte man aus den Versen 4 und 10 bis 12 schließen, weil wir da einige Besonderheiten in Bezug auf Jerusalem finden, dass er wusste mit dem Fischtor und mit der Unterstadt, da waren mit Maktesch und diese Händlerfolge. Er war sehr gut informiert über bestimmte Dinge dort direkt in Jerusalem. Und manche Ausleger haben daraus geschlossen, dass er möglicherweise auch in Jerusalem wohnte und auch Zugang zum Königshof hatte. Das könnte auch bedeuten, weil er, nur Zephania kann 4 Geschlechter aufzählen. Das ist sehr untypisch für einen Propheten. Ich weiß jetzt gerade überhaupt nicht, wer 4 Geschlechter überhaupt jemals aufzählen konnte an den Propheten. Vielleicht gibt es welche, aber es ist sehr selten. Und das könnte daran liegen, dass es hier auch in des Sohnes Hiskias wird hier erwähnt in Vers 1 und da denken viele daran, dass das der König Hiskia gewesen ist, so dass der Zephania demnach sogar ein Ururenkel von Hiskia gewesen ist, also aus der Königsfamilie entstammte, also aus der Königslinie kam und eben auf diese Art und Weise eben auch Zugang hatte zu dem Königshof. Und manche haben auch daraus geschlossen, mal den geschichtlichen Hintergrund zu sehen. Das war die Zeit Josias, das wird uns sehr deutlich hier gesagt im Vers 2, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Also das war die Zeit, wo der Zephania seinen Dienst tat, in der Zeit Josias. Jetzt ist immer noch die Frage, war das vor der Reformation, die Josia durchgeführt hat? Wir wissen hoffentlich, dass die Geschichte so war, dass der Josia mit 8 Jahren König geworden ist, dass er mit 16 Jahren ging so sein Werk voran, aber mit 25 Jahren hat er im Prinzip war auf der Höhe seines Schaffens und hat auch diese Reformation alle ins Leben gerufen. Und es ist gut möglich, dass der Zephania ihn auf diesem Weg auch begleitet hat, schon als Kind ihn begleitet hat und vielleicht auch dafür gesorgt hat, dass dieser König sich nicht so gottlos entwickelt hat wie die vorangegangenen Könige vor Josia. Das alles ist aber mit einem Fragezeichen zu versehen, das kann man nicht sehr, das kann man jetzt nicht direkt aus Gottes Wort ableiten. Die ganze Geschichte findet man in 2. Könige 22 und 23 oder 2. Chroniker 34 bis 35. Und die Empfänger waren das ganz klar, das Südreich, das sehen wir ganz deutlich in Kapitel 3, da geht es um Jerusalem, die bedrückende Stadt. Und ab Vers 9 geht es sehr deutlich darum, dass Gott in Jerusalem einen Überrest haben wird und dass er auch wieder in Jerusalem wohnen wird. Also die Botschaft, die Empfänger, ist ganz klar auch hier das Südreich. Das ist so dieser Hintergrund, dass Zephania möglicherweise die Reform begleitet hat oder auch nach den Reformen seinen Dienst hat, weil man nach der Reformation wieder von Gott abgewichen ist. Also diese Reformation war schon da, sie hatte auch einen gewissen Einfluss, aber sie hat nicht auf alle Schichten so durchgeschlagen, dass das wirklich im Volk breitflächig dann auch entsprechend umgesetzt wurde und die Reformationsvorgänge auch von allen so anerkannt worden sind. So, das ist so der zeitliche Rahmen, in dem wir uns befinden. Ja, wir finden uns hier jetzt ungefähr an dieser Stelle. Ja, König Josia war hier der König, davor war der Amon und Manasse, das waren diese bösen Könige. Bei Manasse ist übrigens ein bisschen grün und ein bisschen schwarz, weil der war sehr, sehr böse, aber es gibt auch Stellen, wo es heißt, dass er von seinen bösen Dingen auch umgekehrt ist. So, und dann diese Folie brauchen wir auch nicht, obwohl, lasst mich da mal wenigstens doch mal was zu sagen, weil wir im zweiten Kapitel, alle, die das gelesen haben, werden sehen, dass das zweite Kapitel das Gericht ankündigt über bestimmte Gebiete. Und zwar über das Assyrische Reich, was wir hier im Norden, also hier ist ja Juda, ja, hier haben wir das Assyrische Reich dann, hier ist Ägypten, wird erwähnt, es wird die Philisterstädte werden hier am Mittelmeerraum, am Gazastreifen erwähnt und es wird Moab erwähnt, was hier unten, glaube ich, liegt und Ammon darüber oder umgekehrt. Ich glaube, wie war es? Ammon ist oben und Moab ist dann darunter und hier unten ist dann Edom. Ja? Aber Edom spielt nach meinem Wissen jetzt in hier keine Rolle. Also das ist so ein bisschen, dass man sich auch immer mal ein bisschen die Topografie da ansieht, damit man so ein bisschen im Geschehen drin ist. So, die Kapitel kann man so einteilen, dass wir den Titel haben von dem Buch Zephania und dann das erste Kapitel ab Vers 2 bis Vers 18, also das ist bis ans Ende des Kapitels, finden wir das Gericht über die Erde und insbesondere über Juda und Jerusalem. Das zweite Kapitel oder nicht das zweite Kapitel, sondern von 2 Vers 1 bis 3 Vers 8 finden wir die Darstellung des Gerichtes anhand konkreter Beispiele. Das haben wir gerade schon gesagt, da werden ganz viele Nationen drumherum erwähnt, die gerichtet werden, aber eben auch von 3 Vers 1 bis zum 8. Vers auch nochmal das Gericht über Jerusalem. Und dann ab Vers 9 im Kapitel 3 bis zum Ende haben wir die Trostbotschaft für den Überrest aus Israel und die Nationen, die werden da erwähnt. Wir haben gerade gelesen, dass die Lippen der Nationen oder der Völker gereinigt werden. Also nicht nur Israel hat eine Zukunft, sondern auch die Nationen werden erwähnt, die auch im tausendjährigen Reich eine Rolle spielen werden. Zephania wird im Neuen Testament nicht erwähnt. Das ist sehr interessant. Wir haben das bei den anderen Propheten, die werden in der Regel irgendwo, finden wir irgendwas im Neuen Testament. Bei Zephania ist das nicht so. Dafür ist es umso erstaunlicher, dass der Prophet Zephania sehr oft im Alten Testament erwähnt wird. Ja, in Jesaja, in Joel, also das sind immer gleiche Gegenstände, die dort betrachtet werden. Also ich habe hier noch geschrieben und andere mehr. Also es gibt noch weitere Bibelstellen, wo der Zephania, das Thema, was da behandelt wird, eben auch in anderen Prophetenbüchern behandelt wird. Besonderheiten ist vielleicht mal ganz gut zu erwähnen, wenn man an eine Einteilung des Buches drangeht, dann muss man immer versuchen, das habe ich auch mal von Roger Libby gelernt, danach suchen in einem Text, was wiederholt sich. Also es gibt, das haben wir auch in den anderen Propheten gesehen, in Joel, da war es dieses Rufen oder dieses, wie heißt es da, in Joel immer dieses ich stoßt in die Posaune auf Zion, das haben wir da in Kapitel 2 und dann später nochmal stoßt in die Posaune auf Zion, das wiederholt sich dort oder in Amos, da wiederholen sich auch bestimmte Worte, da finden wir in Kapitel 3, Vers 1, hört dieses Wort, Kapitel 4, dann hört dieses Wort und Kapitel 5, Vers 1, hört dieses Wort. Also da wiederholt sich etwas und in Amos war es dann so, dass man ab Kapitel 7 dann heißt, so ließ mich der Herr sehen, dann ab Vers 4, ließ mich der Herr sehen, so ließ mich der Herr sehen. Also da sind Wiederholungen, das findet man in ganz vielen Propheten, auch in Micha, was sich wiederholt. Und hier haben wir das in Vers 1, Vers 18 habe ich auch hier hingeschrieben. Und durch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Das ist der Vers 18 im Vers 1. Das ist also die erste Einheit. Dann kommt von 2,1 bis 3,8 die zweite Einteilung. Haben wir auch gerade in der Gliederung gesehen. Und dann heißt es wieder, denn durch das Feuer meines Eifers wird die ganze Erde verzehrt werden. Also so haben wir letztendlich die Einteilung. Achso, Update abrufen. Nee, die will ich aber jetzt nicht abrufen. Erforderliche Updates abrufen. Habt ihr hier WLAN oder?
Ja.
Aber die hab ich gar nicht angeschaltet. Naja, gut. Updates abrufen. Nein! Ich selber entscheiden. So, das ist die Einteilung. Und dann haben wir doch sehr häufig das Wort der Tag des Herrn oder der Tag des Zorns oder der Tag des Grimmes, wo immer das Gleiche mit beschrieben wird. Das finden wir in diesen ganzen Versen also sehr häufig in Zephania. Also das ist ein zentrales Thema, eine Besonderheit des Propheten Zephania. Und da möchte ich nur noch mal auf das auch hinweisen, was wir in den Jahren zuvor hatten. Was ist der Tag des Herrn? Weiß es noch jemand? Wer kann mal kurz knapp sagen, was der Tag des Herrn ist?
Das ist das zweite Kommen des Herrn Jesus, wenn alles ihm unterworfen wird und der sein eigenes Wort. Also
genau. Na, jetzt habt ihr hoffentlich gemerkt, dass da zwei Dinge waren. Einmal, wenn der Herr kommt und einmal, wenn ihm alles unterworfen sind. Ich weiß nicht, ob du das jetzt so bewusst gesagt hast, aber es sind zwei Dinge. Ja? Einmal die Phase, wo ihm alles unterworfen ist und einmal die Phase, wenn er wiederkommt. Ja, also viele, die sehen nämlich nur in dem Tag des Herrn, das ist die Phase, wenn der Herr wiederkommt und kurz davor eben, wenn das ganze Gericht da ist, wenn Gott Gericht ausübt. Das ist der Tag des Herrn. Und oft wird der Tag des Herrn wirklich auch so beschrieben, dass es die Zeit ist, wo der Herr Gericht ausübt. Das ist der Tag des Herrn, des Wolkendunkels, des Gewölks, so haben wir es gerade auch gelesen. Aber der Tag des Herrn ist noch viel mehr. Es ist der Tag, an dem der Herr regiert. Deswegen heißt es ist der Tag des Herrn. Wir leben heute, ja, ich möchte das mal sagen, am Tag des Menschen. Heute regiert der Mensch. Heute hat der Mensch hier, zumindest scheinbar, das Sagen. Und es wird aber eine Zeit geben, da wird der Herr ganz offiziell das Sagen haben. Er ist der Herr. Er wird König sein in seinem Reich. Jerusalem wird die Hauptstadt hier auf dieser Erde sein. Das Volk Israel wird das auserwählte Volk sein. Und die Nationen werden zu Israel gehen und sagen, wir wollen eurem Gott anhängen. Das ist diese Geschichte, wo Gott eben, und das ist der Tag des Herrn, bis ans Ende, bis da dieses tausendjährige Reich vorbei ist und dann auch die Erde in Brande vergehen wird und der ewige Zustand anfangen wird. Also der Tag des Herrn ist eben der Tag, wo der Herr regiert. Schmeiß ruhig weg. Schmeiß weg, ja. Wenn man das jetzt zusammenfassen wollte, die drei Kapitel in Zephania, dann könnte man vielleicht sagen, der Prophet Zephania beschreibt in Kapitel 1 den Tag des Herrn. Dieser, also der Tag des Herrn in der Blickweise, dass der Herr Gericht ausübt. Dieser Tag beginnt mit tiefer Finsternis und der Ankündigung von Gericht. Es beschreibt in Kapitel 2 ein Licht am Ende des Tunnels und den Weg, um dem Gericht zu entfliehen. Kapitel 3 führt uns dann aus der Finsternis in das helle Licht der Gegenwart Gottes und hält den größtmöglichen Segen bereit. Gott wohnt bei seinem Volk. Und deswegen hatte ich soeben diese drei Bilder gewählt. Ja, wir haben das Kapitel 1 im Wesentlichen, da sind wir noch am Tag des Grauens, der Finsternis. Und dann haben wir in Kapitel 2 eben diesen Ausweg, das Licht am Ende des Tunnels. Und in Kapitel 3 stehen wir im vollen Licht des Glanzes, der Herrlichkeit des Herrn. Und diese Bilder werden sich dann auch gleich wieder wiederholen. Kapitel 1 haben wir gerade gelesen, das Wort des Herrn, das an Zephania erging. Ein Prophet ist eben jemand, der die Worte des Herrn redet. Er ist zutiefst die Stimme eines anderen. Also wenn jemand von Gott aus spricht, dann ist er ein Prophet. Wenn jemand auch sonntags es ist kein offizieller Prophet mehr wie die Propheten damals, aber wenn sonntags in der Gemeinde jemand redet, sollte er als Aussprüche Gottes reden. Er sollte das, was er redet, zu Hause von Gott empfangen haben. Er sollte, und das ist jetzt nicht so eine mystische Sache, dass da irgendwie ein Zettel vom Himmel kommt, darüber musst du mal reden, sondern das ist ein Eindruck, den du bekommst, wo du sagst, das legt der Herr dir aufs Herz, was für die Geschwister an dem Ort, wo du bist, von Bedeutung und Wichtigkeit hat. Das ist das, was einen Propheten zutiefst kennzeichnet. Und das war damals bei den Propheten nicht anders. Das war schon ein bisschen anders, weil da war es wirklich der Herr, der diese Worte in den Mund dieser Propheten gelegt hat. Er und sie sollten sich bewusst sein, und das sollten jeder, der irgendwie sich an diesem Dienst beteiligt, Worte Gottes zu reden zu anderen, bewusst sein, dass man nur eine Stimme eines anderen ist. Nicht der Prophet ist wichtig, sondern das, was er zu sagen hat, ist wichtig. Er ist letztendlich nur der Kanal, durch den etwas weitergetragen wird. Von Mose und Aaron, der Mose, der war ein bisschen zaghaft so, er meinte, er hätte nicht gut reden können. Und dann ist ihm der Aaron zur Seite gestellt worden und da heißt es, und er soll für dich zum Volk reden. Und dann heißt es so schön, er wird dir zum Mund sein. Und in Kapitel 7, dann in 2. Mose, heißt es, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Das ist genau das, was ein Prophet ist. Er ist der Mund eines anderen.
Ich meine, da steht ja sogar, er soll jetzt zum Gott sein, meine ich.
Ja, das kann sein, habe ich auch schon mal.
Weißt du, warum das so ist?
Nee, das weiß ich, kann ich dir nicht sagen. Und dann haben wir, und das würde die Sache aber hier unterstützen, was jetzt kommt, und dann haben wir in Jeremia 1, Vers 9 das schöne Wort, und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Also das ist das, was einen Propheten auszeichnet, er bringt das Wort des Herrn. Und das Schöne finde ich im Neuen Testament, wie der Johannes der Täufer auf die Frage sagt, ja, wer bist du denn? Ja, bist du Elias? Wer bist du? Sag mal, wer bist du? Und er sagt, ich bin nichts. Ich bin gar nichts. Wisst ihr, was ich bin? Ich bin die Stimme. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das ist das, was einen Propheten zutiefst kennzeichnet. Er bringt nicht seine eigenen Ideen. Wisst ihr, es gibt das auch in unseren Gemeinden. Da reden Leute eine ganze Stunde über irgendwelche Ideen oder auch Verschwörungstheorien oder was auch immer, irgendwelche Sachen, die man sich irgendwie im stillen Kämmerlein überlegt hat. Ja? Aber ein Prophet bringt nicht irgendwelche Theologien hervor, sondern er lässt sich etwas auf das Herz legen von Gott. Das ist zutiefst etwas, was mit dem prophetischen Wort oder dem Wort der Weissagung, das ist im Übrigen im Neuen Testament das Gleiche, wenn ihr Weissagung lest, da steht immer das griechische Wort Prophetia, und das kommt eben von diesem Wort oder davon kommt dieses Wort Propheten oder Prophezeiung. Also das ist etwas, was einen Propheten zutiefst auch kennzeichnet. Vers 2 und 3 haben wir dann, ich werde alles von der Fläche des Erdbodens ganz und gar wegraffen. Hier ist einfach nur mal interessant festzuhalten, müssen wir mal wieder festhalten, ich werde alles wegraffen. Ist das schon passiert? Noch nicht passiert, sind wir uns einig, ja? Also ist das eine Prophezeiung, die sich noch nicht erfüllt hat. Es gibt Prophezeiungen, das werden wir vielleicht gleich kurz sehen, die haben sich tatsächlich erfüllt, aber das ist etwas, was auch noch zukünftig ist. Das ganze dritte Kapitel, dass der Herr das Gericht von Israel weggenommen hat, dass der Herr ihr Held, ihr König sein wird, alles das ist natürlich zutiefst zukünftig. Also wir müssen uns immer fragen beim Lesen der Propheten, was ist Zukunft und was hat sich in der Geschichte schon erfüllt? Oder was hat vielleicht einen doppelten Boden, was damals sich erfüllt hat und trotzdem noch ein Bild ist für die Zukunft? Auch das gibt es in Gottes Wort. Also achte auf die Reihenfolge, das finde ich interessant. Warum ist die Reihenfolge, denkt ihr, so wichtig? Ich werde Menschen und Vieh wegraffen, ich werde wegraffen die Vögel des Himmels und die Fische des Meeres und die Anstoßgebenden samt den Gottlosen und so weiter. Menschen, Vieh, Vögel, Fische. Warum könnte das interessant sein?
Ich bin mir ganz sicher, aber die Posaunengerichte der Offenbarung und die Scheingeschäfte auch, für Scheingerichten zum Beispiel, ein Engel goss in ein scharfes Meer, ein Drittel der Fische und des Meeres starb ab. Ja, ich weiß es nicht genau, es kann sein, dass die Reihenfolge vielleicht ähnlich ist.
Das müsste man tatsächlich, weiß ich auch nicht, wäre aber zu erforschen. Guter Hinweis.
Sind die umgekehrte Schöpfungsreihenfolge?
Genau. Das ist die Reihenfolge. Eigentlich, Gott hatte die Fische geschaffen, die Vögel, das Vieh und den Menschen ganz zum Schluss. Und jetzt dreht er quasi die Schöpfung um. Ja? Also das, was er geschaffen hat an den 7 oder 6 Schöpfungstagen, wird hier umgedreht. Das ist, so wird dieses Gericht einmal sein. Dann gehen wir weiter zu Vers 4 und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda. Also Juda ist zuerst einmal im Blickfeld. Das Gericht, was hier angekündigt wird, wir haben das hinterher in Kapitel 3, Vers 1, da heißt es nochmal, wehe der widerspenstigen und befleckten, der bedrückenden Stadt. Und hier geht es um Jerusalem. Also das ist dann in Kapitel 3 nochmal am Ende der ganzen Beschreibungen von dem, was wir in Kapitel 2 finden, wo wir zum ersten in Vers 2 den Gazastreifen haben. Dann haben wir also die Philister, mit anderen Worten. In Vers 8 haben wir Moab und Ammon. Und in Vers 12 haben wir die Äthiopier. Und in Vers 13 haben wir das Volk Assyrien. Und Ninive wird da erwähnt. Also da wird das Gericht stattfinden über diese Völker. Aber hier beginnt es eben mit Juda. Und das nicht von ungefähr, weil eben Juda oder auch Jerusalem vor allen Dingen die Stadt höchster Verantwortung war. Es heißt auch im 1. Petrus 4, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange bei dem Haus Gottes. Also warum fängt das Gericht am Haus Gottes an? Weil da, wo man am nächsten bei Gott wohnt, in der Nähe Gottes wohnt, hat man die höchste Verantwortung. Menschen, die möglichst nahe da wohnen, wo das Wort Gottes verkündigt wird, wo Gott wohnt, wo der Herr Jesus sagt, da bin ich in ihrer Mitte. Wer das erlebt hat, der hat ganz große Verantwortung. Also Kinder gläubiger Eltern haben eine viel größere Verantwortung als Kinder in dieser Welt, die nicht in dieser Nähe aufgewachsen sind. Also Gott beachtet das durchaus, diesen Zusammenhang. Und hier ist es so, dass das Volk diese Nähe zu Gott hat, dass Gott in der Mitte des Volkes wohnte und eben gekennzeichnet war von Götzenanbetern, von dem Zurückweichen vor dem Angesicht des Herrn, dass man nicht nach ihm suchte und nicht nach ihm fragte. Also das ist zutiefst der erste Punkt, den wir auch ganz festhalten müssen für unser Glaubensleben, dass wir, wenn wir uns zum Namen des Herrn hin versammeln, wenn wir dieses hohe Bekenntnis festhalten, und das ist ein wunderbares Bekenntnis, dass wir ganz schlicht, ganz einfach nur das tun, was der Herr gesagt hat. Wir wollen nicht mehr und nicht weniger als das zu haben, dass der Herr einen Ort hat, wo er alle Rechte hat, wo er entscheiden darf, wo er der Mittelpunkt ist, wo er das einzige Zentrum ist, wo es nur um ihn geht, wo es nicht um den tollen, begabten Prediger geht oder um die tolle Worship-Musik geht, sondern wo es nur um den Herrn Jesus geht. Das ist ein besonderer Platz auch in unserer Zeit, dass wir so etwas kennen dürfen. Das ist was Besonderes. Aber da ist eine hohe Verantwortung mit verbunden, dass wir dann auch so leben und dass wir nicht leben wie die Menschen dieser Welt. Da ist eine hohe Verantwortung mit verbunden und auch es wird die Regierungswege Gottes nach sich ziehen, wenn wir an dieser Stelle uns dessen nicht bewusst sind. Und das finden wir jetzt hier auch. Was war das? Waren das für Leute, die, warum das Gericht am Haus Gottes anfangen musste? Es heißt in Vers 5 und 6, und die auf A, die auf den Dächern das Heer des Himmels anbeten, B, die Anbetenden, die dem Herrn schwören und bei ihrem König schwören, C, die vom Herrn zurückweichen und die ihn nicht suchen und nicht nach ihm fragen. Also Punkt A ist falsche Anbetung. Sie waren auf den Dächern und sahen das Heer des Himmels und beteten das Heer des Himmels an. Ja, das tun wir jetzt heute nicht mehr, okay, hoffe ich zumindest, aber wir beten trotzdem manchmal das Geschaffene an. Es geht hier darum, die Prinzipien zu sehen. Die Menschen damals haben das angebetet, was geschaffen worden ist. Und auch heutzutage beten Menschen und auch wir stehen in der Gefahr, Dinge anzubeten, uns vor Dingen niederzubeugen, Dingen einen Einfluss auf unser Leben zu gewähren, die das Geschaffene betrifft. Aber wir sollten uns niederbeugen vor unserem großen Gott, vor dem Schöpfer und nicht vor dem Geschaffenen. Der Mensch, der betet unenthaltsam an. Entweder betet er an vor seinem Schöpfer oder er betet das Geschaffene an. Das sind die beiden Punkte. Und hier ging es darum, dass man das Heer des Himmels, also das Geschaffene, anbetet. Und die ganze Unterhaltungsindustrie mit Facebook, Instagram und YouTube und was es denn nicht alles gibt, die produzieren täglich diese Sternchen, diese Sterne, ja, ja, mit den Followern, ja, also dann klickt man da drauf und er hat 6 Millionen Follower, ja. Ich kann da nicht viel mit anfangen, aber das, man kriegt das ja mit, ja, das, da werden diese Leute, diese Stars von diesen Bands und weiß ich nicht was, alle produziert. Und das passiert heute auch im Christlichen. Da gibt es Worship-Bands, das ist eine reine, das ist auch nur Unterhaltungsindustrie. Das ist auch nur eine Geldschneiderei. Da stecken riesige Firmen hinter, die die Gelder da aus diesen Dingen abziehen. Also und wir sind so manchmal so dumm und führen das, solche Sachen dann auch noch in der Gemeinde ein. Ja, aber es ist eine falsche Anbetung, die damit verbunden ist. Wir müssen uns bewusst sein, wen wir anbeten, ja, und was wir, wo wir einen Einfluss zulassen auf unser Leben. Hier hatte man das Problem, dass die Anbetenden einmal bei dem Herrn schwörten und bei ihrem König. Ja, das könnte da ein Hinweis auf diesen Götzenkönig gewesen sein, das weiß man nicht so genau. Aber Fakt ist, dass hier auf zwei Dinge waren. Auf der einen Seite den Herrn, auf der anderen Seite noch was anderes. Ja? Und das ist dieses Hinken auf beiden Seiten, was wir auch bei Elia findet. Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wenn der Herr der Gott ist, so wandelt ihm nach. Wenn aber der Baal, so wandelt ihm nach. Ja, wir müssen uns entscheiden in unserem Leben. Wem wollen wir denn dienen? Wenn Gott wirklich Gott ist, wenn der Herr wirklich der Herr ist, wenn er der König der Könige ist, der Herr der Herren ist, dann haben wir gar keine andere Wahl. Dann können wir nicht auf beiden Seiten hinken. Dann können wir nicht mal so machen. Dann ist der Herr unser Gott und dann gehört ihm unser Leben und dann gehört ihm unsere Zeit und dann gehört ihm unser Haus und unser Auto, unsere Couch, damit da Leute sitzen können, die man im Hauskreis einlädt und Menschen, die von der Straße kommen oder was auch immer, was gerade dein Dienst ist. Aber alles gehört ihm. Ich muss mich ganz ihm zur Verfügung stellen. Und ja, wir müssen gar nichts. Aber ich sag mal, das macht uns glücklich. Wenn wir wirklich Christen sind und du willst glücklich sein, dann wirst du nie glücklich, wenn du auf beiden Seiten hinkst. Wenn du nämlich sagst, ja, so ein bisschen Welt und ein bisschen fromm, das funktioniert nicht. Du wirst todunglücklich sein. Ich sag dir, geh lieber in die Welt. Dann hast du wenigstens die Welt und die richtig. Oder du gehst den Weg mit dem Herrn, aber geh ihn dann ganz und geh ihn richtig. Mach keine halben Sachen. Das steht hier hinter. Hier haben die Leute halbe Sachen gemacht. Du kannst nicht zwei Herren dienen, so heißt es hier. Du wirst entweder den einen hassen und den anderen lieben oder er wird einem anderen anhangen und den anderen verachten. Es geht nicht, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Das funktioniert nicht. Du zerreißt dich selber. Ich habe das selber durch. Ich habe das auch probiert, dass man sich irgendwie was retten will von der Welt. Das hat mich aber nicht glücklich gemacht. Und irgendwann kommst du dahin, dass du dein ganzes Herz dem Herrn geben möchtest. Das heißt nicht, dass du dann fortan kein Problem mehr hast, keine Sünden mehr hast, ein Superheiliger bist. Das hat damit alles nichts zu tun. Es ist die Ausrichtung, wo du sagst, Herr, das ist mein Wunsch. Auch wenn ich noch schwach bin in diesen Dingen, aber ich möchte lernen. Ich möchte dir folgen und ich möchte dir ganz folgen und hilf mir, dass mein Herz dir allein gehört. Das wünscht sich Gott von uns, dass wir den Herrn suchen. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht den Kelch der Dämonen trinken und den Kelch des Tisches des Herrn. Das geht nicht. Du kannst nicht also du kannst auch mal ins Stadion gehen, habe ich alles nichts dagegen, aber wisst ihr, wenn ihr ständig im Stadion rennt, ja, was ist denn das anderes? Ja, ist das nicht unser Dämonentisch heute? Da redet man von dem Fußballtempel, von dem Fußballgott, da ist die Hand Gottes im Spiel, da gibt es die Lieder, die da im Stadion gesungen werden, das sind Hymnen, die kannst du in der Versammlung am Sonntagmorgen singen. Du brauchst nur statt BVB, musst du einfach den Herrn Jesus einsetzen. Ich habe mir das wirklich mal angeguckt, bei Werder Bremen, müsst ihr euch mal die Hymne angucken, einfach mal den Herrn einsetzen. Das ist ein Anbetungslied. Die haben ihre Anbetung. Das ist der Götzentempel. Wir können nicht das eine und das andere machen. Wir müssen uns entscheiden. Also, wie gesagt, ich habe immer Angst, dass ich mir wirke, ja, das will ich euch verbieten und das. Mir geht es überhaupt nicht ums Verbieten. Also, ich könnte auch mal mit meinem Sohn ins Stadion gehen und dann hat er das auch mal gesehen. Da habe ich an sich keine Probleme mit. Aber ich möchte einfach sagen, ihr werdet damit nicht glücklich, wenn ihr jetzt jede Woche oder alle drei Wochen ins Stadion rennt. Ja, es macht euch nicht glücklich. Ich bin früher als Unbekehrter bin ich jede Woche ins Stadion gerannt. Ich bin den Vereinen hinterhergefahren in der ganzen Sache. Aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Es hat mir keine Befriedigung gegeben. Und das möchte ich eigentlich mitteilen. Das ist wahre, also bei dem Herrn wirklich absolute Sehnsucht zur absoluten Erfüllung kommt. Das möchte ich sagen. Und weitergeben, dass wir nicht zurückweichen vor dem Herrn. Hier ist man zurückgewichen. Das heißt, sie hatten mal vor dem Herrn gestanden und haben gesagt, ach, das ist mir zu eng. Ach nee, das ist mir zu hart. Nee, das Wort ist, wie heißt es in Johannes 6? Dieses Wort ist hart, wer kann es verstehen? Nee, wie heißt denn das? Ja? Diese Rede ist hart, genau, wer kann sie hören? Ja, diese Rede ist hart, ja, das ist manchmal so. Und dann, das liegt aber daran, dass wir den Herrn nicht suchen. Wir müssen ein Herz haben, das den Herrn sucht, das nach ihm fragt, das so ist wie das Herz von der Maria am Auferstehungstag. Das war ein Herz, was den Herrn suchte. Die Jünger, die gingen, das ist typisch Mann, ja, die gingen wieder heim. Ja, es gibt hier nichts mehr zu sehen, okay, lass uns nach Hause gehen, ja. Und die Maria, die blieb am Grab stehen, die sagte, ich habe kein Zuhause, wenn der Herr nicht da ist, er ist mein Zuhause. Ich habe nichts anderes als den Herrn. Wo ist der Herr? Ich suche ihn. Den Gärtner, hast du ihn gesehen? Der Gärtner war der Herr. Ja? Und der Herr offenbart sich dieser Maria, weil sie nach ihm gesucht hat. Ja? Unsere Herzen müssen wieder ein Verlangen, ein Brennen haben nach unserem Herrn. Wir müssen wieder nach ihm fragen. Wir müssen nicht so viel die Antworten haben. Natürlich ist es gut, wenn wir Antworten haben auf Fragen dieser Zeit, auf Menschen, die auf uns zukommen, auch mal eine Frage zu beantworten. Aber wir dürfen nicht einfach sagen, es geht um, wir haben ja schon die Fragen, da hat noch keiner die Antwort, wir haben schon die Antwort und da hat noch keiner die Frage gestellt. Ja? Es geht nicht darum, dass wir einfach alle Fragen beantworten können. Aber wir müssen nach dem Herrn fragen. Wir müssen wieder neu uns aufmachen und sagen, Herr, zeig mir ein bisschen was von deiner Herrlichkeit. Wir haben eine stille Zeit am Morgen. Wir haben uns vielleicht irgendwo gesagt, ich mache jeden Morgen dann und dann oder du machst es abends oder mittags oder was weiß ich. Egal wo. Aber dann frag den Herrn, zeig mir doch einfach was von deiner Herrlichkeit. Schlag die Bibel auf und sag, Herr, ich möchte jetzt nicht nur einfach die Bibel lesen. Ich möchte irgendwie, weise mir doch irgendwie etwas von deiner Schönheit, dass ich mehr etwas von dir lernen kann. Ja, das ist nach ihm zu fragen. Vers 8, und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, da werde ich die Fürsten und die Königssohne heimsuchen und alle, die sich mit fremdländischer Kleidung bekleiden. Ach, das ist ja gut, jetzt können wir endlich mal was über Kleidung sagen, ja, da habe ich mich schon die ganze Zeit drüber gefreut. Aber wisst ihr, das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, aber ich komme aus einer Versammlung, wo es nur um äußerliche Dinge ging früher. Ja? Ja, und ich finde das nicht verkehrt, dass man über äußerliche Dinge redet. Ja? Aber wenn man nur über Hose, Haare, Rock oder irgendwelche äußerlichen Dinge redet, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann stimmt irgendetwas nicht. Und, aber wisst ihr, das andere Problem ist, und dann bin ich aus dieser Gemeinde raus und versammle mich jetzt mit anderen Geschwistern schon seit 17 Jahren. Und ja, heute redet man gar nicht mehr davon. Das ist auch verkehrt. Die Schrift redet davon. Und wenn die Schrift davon redet, dann reden auch wir davon. Das ist doch ganz klar. Wir müssen nur die Priorität, wir müssen das Wort untersuchen und zeigen, worauf es denn ankommt. Es kommt nicht so sehr auf das Äußere an, sondern auf das, was in dem Herzen ist. Und wenn das Herz stimmt, dann wird auch das Äußere dem entsprechen. Und ich finde es viel wichtiger, dass wir endlich mal die fremdländische Kleidung ablegen. In Kolosser heißt es, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Kolosser 3, Vers 8. Das ist die fremdländische Kleidung. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Das ist die fremdländische Kleidung mal zuerst. Kleidung bedeutet, was habe ich an, wodurch werde ich erkannt, wie werde ich wahrgenommen, von meinen Arbeitskollegen, von meinen Studienkameraden, von meinen Schulkollegen, wie werde ich wahrgenommen? Und das ist nicht nur, habe ich jetzt eine Jeanshose mit Löchern an oder keine, das ist erstmal zweitrangig. Wirst du erkannt durch dein Verhalten? Das ist entscheidend. Und hast du das angezogen, was Auserwählten Gottes geziemt, ja, das finden wir auch in Kolosser 3, Vers 12. Zieht nun aber an als Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Sind wir so erkannt? Werden wir so erkannt von unseren Menschen? Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragen und euch gegenseitig vergeben, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist, glaube ich, erst einmal das, was wir uns tief ins Bewusstsein reden müssen, wenn wir über fremdländische Kleidung reden. Und dann können wir auch mal darüber reden, dass es in der Schrift Stellen gibt mit ebenso auch die Frauen, dass sie sich in bescheidenen Äußerungen mit Schamhaftigkeit und Sittsamkeit schmücken, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarer Kleidung. Ja, dann können wir uns auch darüber unterhalten, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, deren Schmuck nicht der äußere sei, durch Flechten der Haare und Umhängen von Goldschmuck oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens in dem unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes und so weiter. Da können wir uns auch darüber unterhalten. Und das gilt auch nicht nur für Frauen. Heute leben wir in einer Zeit, wo auch die Männer so viel aus Kleidung machen und wer weiß, was muss da alles draufstehen für komische Namen und so weiter. Ja. Wie wichtig ist das für uns, ja, diese Sachen? Ist das dann auch, er packt schon sein Pullover ein. Ja. Also Männer neigen heute auch dazu, eben eitel zu sein. Früher waren das eher die Frauen, ja, und heute sind das auch die Männer, also die können das genauso mal zu sich reden lassen. Ja, müssen wir immer jede Mode mitmachen? Ja? Auch mal ihr lieben Schwestern, ja, die Mode, die heute gemacht wird, wird von perversen Modemachern gemacht, die nur ein Ziel haben, nämlich dass die sexuelle Unmoral weiter gefördert wird. Das ist das Ziel von Modemachern in der heutigen Zeit. Deswegen wird alles immer durchsichtiger, alles immer kürzer. Man kriegt ja kaum noch irgendwelche vernünftigen Sachen manchmal. Ich gehe oft mit meiner Schwester, mit meiner Tochter shoppen. Ich habe da anscheinend irgendwie mehr Geduld als meine Frau für solche Sachen. Und ich sage mir, einmal muss ich da durch im Jahr. Aber ich merke dann aber, es macht immer einen Haufen Spaß, wir gehen dann nach Roermond oder weiß ich nicht, in so Einkaufszentren, meine Tochter, die hat da wirklich Geduld und ich setze mich da hin und spiele mit meinem iPhone, aber gut. Dann sage ich dann immer, wenn die dann rauskommt, ja, sieht gut aus, oder sagt, oh, ist zu kurz, das geht. Also, ja, so läuft das manchmal bei uns, ja. Aber ich merke dadurch natürlich auch, was die Mode heutzutage ist, ja. Und dass es manchmal unglaublich schwer ist, auch für Schwestern noch was Vernünftiges da zu bekommen. Also ihr habt da mein Mitgefühl und trotzdem sollten wir da ein bisschen drauf achten. Die Verse 14 bis 18, da wird jetzt sechsmal der Tag genannt, der Tag des Herrn oder der Tag der Drangsal oder der Tag des Verwüstens. Sechsmal wird der Tag erwähnt und das erinnert vielleicht so ein wenig an die Schöpfungstage, dass aus diesen sechs Tagen ist eine neue Schöpfung hervorgegangen. Und durch das Gericht, ja, das ist natürlich jetzt nur eine Anwendung, ja, aber diese sechs Tage, also dieses sechsmal, der Tag ist ja immer der gleiche Tag, der zeigt uns aber, dass eine Neuschöpfung geschieht. Das heißt, auch schon im tausendjährigen Reich wird vieles erneuert sein auf dieser Erde. Nicht nur die Sünde wird weg sein, auch in der Natur werden sich einige Dinge verändern, wenn wir in den Propheten nachlesen. Also es wird etwas durch dieses Gericht, was kommen wird, durch diesen Tag des Herrn, wird etwas Neues zum Vorschein kommen.
Ich habe eine Frage. Ja. Und zwar, wie du das mit dem Tag des Schlachtopfers verstehst. Also was ist für ein Schlachtopfer?
Oh ja, das ist Gericht. Ja. Ja, der Tag des Schlachtopfers ist tatsächlich ein Tag, wo der Herr ein Opfer macht. Also nicht, normalerweise machen die Priester ein Opfer. Und jetzt ist es aber so, dass am großen Tag des Herrn der Herr dieses Gericht wird wie ein Opfer sein. Ja, wo diese Nationen gerichtet werden. Und das wird hier als Schlachtopfer beschrieben. Das ist tatsächlich ein ganz anderes Schlachtopfer, wie wir das sonst kennen von den Propheten, ne? Oder von den Priestern.
Ja. Also ein Opfer deshalb, weil es dann für Gott wohlgefällig ist, dass die Nation gerichtet werden.
Ja, ob man das so sagen kann, dass, da bin ich jetzt tatsächlich auch, was ist das für ein Vers?
Das war mit dem
Ich hatte mir hier irgendwann mal auch was zu diesem Vers geschrieben.
Ja, genau.
Ja. Ich hatte jedenfalls, hier Vers 7 war das schon, ne? Ja, genau, ja. Der Prophet hatte ernst gesprochen und das Gericht angekündigt. Nun spricht er still vor dem Herrn. Im Angesicht des nahenden Gerichtes sollte das Volk stille stehen. Darüber nachdenken, anfangen, den Herrn zu suchen und ihm nach ihm zu fragen. Normalerweise riefen die Priester vor der eigentlichen Opferung immer die Worte still vor dem Herrn aus. Nun ruft es Zephania dem Volk zu. Denn der Herr hatte ein Schlachtopfer bereitet. Es scheint so, als würde dieses Schlachtopfer kein normales Opfertier sein, sondern das Gericht über alle Gleichgültigen des Landes. Verse 8 bis 18. Diese Verse erinnerten sehr stark an die Worte in Offenbarung, die ebenfalls in die Zeit des Endes fallen. Und da steht in Offenbarung 19, und ich sah einen Engel in der Sonne stehen, und er rief mit lauter Stimme und sprach zu den Vögeln, die inmitten des Himmels fliegen, kommt her, versammelt euch zu dem großen Mahl Gottes, ja, das könnte dieses Schlachtopfer sein, damit ihr Fleisch von Königen fresst und Fleisch von Obersten und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als Sklaven, sowohl von Kleinen als Großen. Also Offenbarung 19, Vers 17 und 18, ja, das könnte damit gemeint sein, ja. So, geht in euch und sammelt euch. Also jetzt haben wir Kapitel 2 und da habe ich gesagt, das ist so das Licht am Ende des Tunnels. Also wir haben auf der einen Seite das Gericht, was angekündigt, den Tag des Herrn, und es war eigentlich nur Dunkelheit und Finsternis und Grimm und Zorn. Und jetzt finden wir aber, dass es einen Ausweg aus diesem Ganzen gibt. Es gibt einen Weg daraus. Geht in euch und sammelt euch. Zwei Dinge. Geht in euch, das ist ganz persönlich. Jeder Einzelne sollte stille stehen. Sollte sein Herz richten auf seine Wege und einfach mal überlegen, sich selbst reflektieren, so nennt man das heute, ja, zu sehen, was ist in meinem Leben schiefgelaufen, dass es so ist, wie es ist. Und dann heißt es, sammelt euch, also das ist diese gemeinsame Umkehr, dass man eben auch gemeinsam Buße tut, gemeinsam über das nachdenkt, was falsch gelaufen ist. Und das macht sich dadurch kenntlich, dass man eben ganz, also der wirklich in sich geht, der eine Hoffnung hat, der diesem ganzen Gericht entfliehen möchte, das ist der den Herrn sucht, der sucht nach Gerechtigkeit und der sucht Demut. Das sind die Kennzeichen von denen, von allen Zeiten, immer wenn Gott einen Überrest hat, wenn Gott Leute hat, die noch zu ihm stehen möchten, das hat er zu jeder Zeit. Er hat zu jeder Zeit Leute, die noch treu zu ihm und zu seinem Wort stehen möchten. Und die sind aber dadurch gekennzeichnet, dass sie den Herrn fleißig suchen. Dass sie, das heißt auch in der Bergpredigt im Übrigen, ja, das waren auch so ein Volk, der Herr ist da, spricht dort zu einem Volk. Das ist sehr interessant, auch in Verbindung gerade mit dieser Stelle, weil wenn in Zephania das Gericht kam, dann ist das Ziel, dass der Herr als König regiert. Das ist das tausendjährige Reich, das ist das Friedensreich, das angekündigt war. Und als der Herr auf diese Erde kam, da hat er die Bergpredigt gesprochen und das war, so müsst ihr sein, um in das Reich einzugehen. Man hat ihn dann verworfen, das Reich ist nicht gekommen, das ist die eine Seite. Aber der Herr hat das verkündigt, hat gesagt, wenn ihr jetzt in dieses Königreich eingehen wollt, dann müsst ihr bitten, dann müsst ihr suchen und ihr werdet finden. Und ihr werdet anklopfen und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 8, das ist aus der Bergpredigt. Es sind solche, die den Herrn suchen. Und das ist solche, die in das Reich eingehen, die müssen gekennzeichnet werden durch Gerechtigkeit. Glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Sie suchen Gerechtigkeit, sie suchen gerecht zu leben. Nicht nur Gerechtfertigte zu sein, dass wir gerecht vor Gott stehen, sondern sie wollen auch gerne in Gerechtigkeit leben, gerechte Taten vollbringen. Und dann haben wir glückselig die Sanftmütigen, die Demütigen, kann man auch sagen, denn sie werden das Land erben. Also das sind solche, Das ist, da sehen wir auch, dass die Bergpredigt ganz klar für eine bestimmte Situation gegeben worden sind. Dass die, an die das gerichtet ist, die sollten die Demütigen sein, die Sanftmütigen sein. Warum? Damit sie das Land erben. Deswegen können wir die Bergpredigt auch nicht jetzt sagen, die ist an Christen geschrieben. Natürlich können Christen viel dadurch lernen, aber die Christen sind nicht die Sanftmütigen, die das Land verheißen bekommen. Die kriegen auch ein Land verheißen, aber nicht das irdische Land, sondern ein himmlisches Land. Also deswegen kann man natürlich Anwendungen machen, aber wir müssen auch sehen, dass die Bergpredigt in erster Linie für eine spezielle Situation damals gegeben worden ist, in eine spezielle Situation hinein. Also das ist sehr wichtig, dass wir sehen, und das können wir auch selber uns prüfen, sind wir solche, die wirklich mal stille stehen, die sich selbst reflektieren, die sich auch mal mit anderen unter den Zustand, auch den wir in der Christenheit haben, auch mal drunter stellen und auch damit Leid tragen, dass es so ist, wie es ist, dass wir den Herrn suchen, dass wir Gerechtigkeit suchen und Demut suchen. Und dann heißt es, vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns geborgen werden. Und da sehen wir auch ganz klar, in welcher Zeitepoche wir sind. Wir sind nicht in der Zeit der Gemeinde. Wenn die Entrückung kommt, dann gibt es kein Vielleicht. Vielleicht, wenn die Entrückung ist, bist du dabei oder nicht. Ja? Gibt es so Leute, ja, die sagen, nur die Treuen werden entrückt. Ja? Das ist völliger Quatsch. Wenn die Entrückung kommt, ja, dann wird der Herr alle zu sich nehmen, die des Christus sind. Da gehören auch die Untreuen dazu. Wisst ihr, das ist so wie, wenn ihr hier so einen Karton habt, ja, und da sind ganz viele Nägel drin und jetzt macht dann ein Magnet da oben drüber. Was passiert da? Die kommen alle raus, ja. Auch die krummen Nägel, oder? Ja, die Rostinger auch, ja, da kommen alle raus, ja, das ist bei der Entrückung, wird das geschehen und das wird alle betreffen und da gibt es auch gar kein Vielleicht. Und das ist aber auch hier überhaupt nicht die Sprache von der Entrückung, dass wir in den Himmel entrückt werden. Nein, hier geht es darum, dass da Leute eingehen werden in dieses Friedensreich, dass sie das erleben werden auf der Erde, dass der Herr König sein wird. Und da geht es darum, werden dann die Leute, die da in der Drangsal sind, das wirklich überleben? Werde ich als Märtyrer sterben oder werde ich bewahrt bleiben? Werde ich geborgen werden und werde ich lebend in dieses Reich eingehen? Darum geht es hier an dieser Stelle. Deswegen ist es immer so gut, die Heilszeiten auseinanderzuhalten, ne, was ihr da hinten an der Wand auch findet. Ja, dass man genau weiß, in welcher Epoche befinde ich mich gerade, um dann auch solche Schriftstellen zu begreifen. Manche, die bringen das mit der Entrückung in Verbindung und die Gemeinde brauchte gar nicht zu suchen im Alten Testament. Die war nämlich ein Geheimnis. Ja, die ist den Söhnen und Menschen nicht kundgetan worden, steht im Epheserbrief. Ja, alles das, was die Gemeinde betrifft, werden wir nicht in den Propheten finden. Das ist ganz einfach. Wir können Anwendungen auf unser Leben machen, aber wir werden niemals die Gemeinde finden in den Propheten. Das ist völlig ausgeschlossen, weil das war verborgen, das Geheimnis verborgen in Gott. Steht im Epheserbrief, könnt ihr mal studieren. Und wenn man das begriffen hat, dann weiß man eben auch, worum es geht und das ist wunderbar. Und dann kommen die Verse, das Gericht an die Philister, an Moab, an Ammon, an die Äthiopier und an Assyrien. Und das Schöne, was wir da finden, ist, dass wir einmal die Philister haben, die sind im Westen, dann haben wir Moab und Ammon, die sind im Osten und das Gericht über Äthiopien ist im Süden und Gericht über Assyrien ist im Norden. Das sind also von allen Himmelsrichtungen ist das ein umfassendes Gericht, möchte ich mal so sagen. Ja? Das könnte auch darauf hinweisen, dass es eben auch ein Vorbild ist von dem Gericht, was über die ganze Welt kommt, weil es eben in die ganzen, alle Himmelsrichtungen hier betrifft. Ich möchte vielleicht einen Punkt hier rausgreifen aus dieser Aufzählung und das ist der Punkt über die Philister. Vier der fünf großen Philisterstädte werden hier genannt in diesen Versen, ja, Askalon, Asdod, Ekron und was wird noch genannt? Asdod hatten wir schon, Gaza, Askalon, Asdod, Ekron und Philister, ja. Das sind die, also vier werden genannt, genau, da habe ich auch geschrieben. Wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil. Also Gad fehlt nämlich an dieser Stelle und ist unerwähnt, aber darauf will ich nicht hinaus, sondern das Land der Philister ist schon ein sehr interessantes Land, weil es uns auch eine Bildersprache beinhaltet. Ja?
Sorry, ich habe noch eine Frage zu dem Vers 1 bis 3.
vielleicht habe ich es verpasst, ob du es gesagt hast, aber dieser Zornestag, von dem man vielleicht gerettet wird,
ja,
ist also dann nicht die Entrückung, sondern?
Sondern das Kommen in Macht und Herrlichkeit. Ja, wenn also dieser... Also hier steht ja, vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn geborgen werden. Also der Herr wird wiederkommen oder wird zum Gericht kommen. Und dann ist die Frage, das wird ja in der zukünftigen Drangsalzzeit sein. Und da ist die Gemeinde ja schon längst entrückt. Ja? Davon gehen wir jetzt erstmal auf. Das könnte ich euch natürlich beweisen. Dann würden wir allerdings noch bis 9 Uhr hier sitzen. So, aber gehen wir jetzt mal davon aus. Und es kommt die Zeit der Drangsal, die kommt noch auf uns zu und dann kommt nach den, also es sind 7 Jahre, die noch offen sind und die letzten 3,5 Jahre ist die große Drangsal. Und da beginnt dann der Tag des Zorns. Und das ist die große Frage, die Gläubigen, die dann in dieser Zeit alle zum Glauben gekommen sind, das ist die Frage, werden die geborgen werden, werden die beschützt werden und bewahrt werden oder gehen sie lebend ins tausendjährige Reich ein? Das ist die Situation an dieser Stelle. Ja? Ist das... Ja, weil das ist eine entscheidende Sache. Es gibt natürlich Märtyrer in diesem Zeitraum und die werden auch am Ende auferweckt werden. Aber die Frage ist hier, wer überlebt und wer wird weggenommen. In der Offenbarung werden wir auch sehen, in Kapitel 12, dass da ein Überrest in der Wüste von Gott bewahrt wird, ja, in dieser Drangsalzzeit. Ja. Und um diese Zeit geht es und nicht um die Erdrückung.
Was sieht hier Matthäus 25, das mit dem, wo Jesus dann sagt, wo die Schafe und die Böcke trennen wird, Schafst du oder Rechte?
Ja, genau. Genau das. Ja, genau. Ja, ja. Ja, das ist natürlich, ich glaube, nicht die direkte Situation da, sondern schon eigentlich, das ist ja am Ende, ne, wenn der Herr dann wirklich auf seinem Sitz der Herrlichkeit sitzt und dann diese Unterscheidung vornimmt, aber der Tag des Zorns ist ja schon etwas vorher, ne, wo dieser Zorn über diese Erde kommt und dann eben Leute. Also hier werden ja, ne, lest mal die Offenbarung, da werden ja dramatischste Sachen passieren hier auf dieser Erde. Und da ist die Frage, werden sie bewahrt oder gehen sie lebend ins Reich ein?
2019 beim SBS in Trier, Offenbarung.
Ja, gut. So, okay, also, aber für mich ist das mit den Philistern, möchte ich doch nochmal sagen, weil das interessant ist, die Philister kamen von der Insel Kreta. Ja, das kann man auch aus der Bibel nachweisen. Und die hatten eigentlich eine ähnliche Geschichte wie das Volk Gottes. Die kamen nach Ägypten, also Kreta ist hier, dann kamen die nach Ägypten und dann gingen die ins Land Kanaan. Und zwar auf dem direkten Wege, nicht auf dem Weg durch das Rote Meer, über Edom, über Moab und dann über den Jordan und dann ins Land. Ja, sondern die machten sofort die Abkürzung, ja, und waren sofort im Land, direkt an der Mittelmeerlinie gingen die entlang und waren im Land Kanaan gewesen. So, das ist die Geschichte der Philister und das hat auch eine typologische Bedeutung, dass es Leute gibt, die die gleiche Geschichte haben, aber ihnen fehlt etwas, ihnen fehlt die Erfahrung, Gott so zu erlebt zu haben, dass Gott das Rote Meer spaltet und sie auf trockenen Fußes in die Wüste kommen und dass sie 40 Jahre von einem Gott bewahrt bleiben in der Wüste und dann ins Land geführt werden. Diese ganzen Erfahrungen hatten die Philister nicht. Und so gibt es auch eben in der Christenheit eben bekennende Christen, die sind irgendwie durch Taufe oder irgendwas sind die auf dieses Feld des christlichen Bekenntnisses gekommen, machen bei der Steuererklärung, sagen ja, ich bin Christ, evangelisch-katholisch oder was, aber sie haben das Leben nicht. Sie haben die Erfahrung, nicht durchs Rote Meer gezogen zu sein. Zu einmal zu sagen, ich kappe alle meine Verbindungen zu dieser bösen Welt, zu dem, was mich in Knechtschaft der Sünde gebracht hat. Das haben die nie gekappt. Die haben nie diese neue Geburt erlebt. Und solche sind auch im Land. Ich möchte mal sagen, heutzutage spreche ich lieber von dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist heute nicht nur aus frommen Christen, sondern das Reich hat auch törichte Jungfrauen, hat Unkraut, hat schlechte Fische. So finden wir das in den Gleichnissen im Matthäus-Evangelium. Das ist, Reich Gottes besteht eben heute aus dem Bereich des Bekenntnisses, so möchte ich das nennen. Und da sind eben auch Philister drin, solche, die diese Erfahrung durch das Rote Meer gezogen zu sein, durch den Jordan gezogen zu sein, was beides Bilder vom Tod sind. Ja? Sie hatten den Tod vor Augen und sie sind sind quasi mit Christus in den Tod gegangen und sind am anderen Ende wieder auferweckt worden oder können jetzt wandeln in Neuheit des Lebens, so wie wir das durch die Taufe zum Ausdruck bringen. Diese Erfahrung haben die Philister nicht gemacht. Und manchmal müssen wir annehmen, dass auch manche Christen auch unter uns in unseren Gemeinden diese Erfahrung selber nie gemacht haben. Und wir müssen sie ernstlich warnen, dass es am Ende ein Wort gibt, die sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen gepredigt und geweissagt und was weiß ich gemacht? Und ich werde sagen, ich habe euch nie gekannt. Ihr seid in die Sonntagsschule gegangen, prima. Ich kenne euch aber nicht. Ihr seid zu Jugendtagen gegangen, ich kenne euch aber nicht. Man kann vielleicht sogar zum SBS gehen und ich kenne euch gar nicht. Ja? Der Herr kennt jedes Herz, was hier sitzt. Habe ich diese persönliche Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe, ich bin durch das Rote Meer, ich habe die Knechtschaft der Sünde verlassen. Ich möchte nichts mehr mit diesem Bereich der Welt zu tun haben. Oder bin ich doch immer noch mit einem Bein, hink ich immer noch auf beiden Beinen. Ich sage nicht, dass man schwach ist, dass man strauchelt und so weiter, aber wo ist mein Herz? Wo ist mein Herz? Das können wir von den Philistern durchaus lernen. Dann kommen wir zu dem dritten Kapitel und dort finden wir in den ersten 7 Versen die Anklage jetzt nochmal detaillierter beschrieben gegen Jerusalem. Wehe der widerspenstigen und befleckten und bedrückten Stadt. Also hier geht es darum, dass sie widerspenstig waren, dass sie aufbegehrten. Befleckung spricht von der moralischen Unreinheit und die Bedrückung heißt von dem Missbrauch von Macht, die dort in der Stadt getrieben wurde. Dass Dinge nur noch gemacht wurden, dass Leute bedrückt wurden, um eigene Ziele zu erreichen. Das kann durchaus auch uns passieren, in unseren Gemeinden passieren, dass wir widerspenstig sind, dass man immer sagt, so, ich will aber meinen Weg haben. Ja, vielleicht hat man sogar noch fromme Begründungen dafür und trotzdem ist es nicht nach Gottes Wort. Wir hatten das in der eigenen Gemeinde, dass Leute verheiratet waren und schon während sie verheiratet haben, haben sie angebändelt mit einem anderen Partner, also mit einem anderen. Ja, und das wurde sich auch noch alles schön geredet. Ja? Das ist alles von Gott hier natürlich. Ja? Ja, das ist, wenn wir widerspenstig sind, ja? Wenn wir einfach uns auflehnen gegen das, was Gottes Wort ganz deutlich sagt. Sie hat auf keine Stimme gehört, keine Zucht angenommen. Auf den Herrn hat sie nicht vertraut, ihrem Gott sich nicht genaht. Was heißt hier? Sie hörten nicht, sie nahmen keine Zurechtweisung an, sie vertrauten nicht auf den Herrn, sie suchten nicht die Nähe zum Herrn. 4 Dinge. Das war das Kennzeichen dieser Stadt. Und jetzt lesen wir mal, was wir in den Versen 3 bis 4 haben. Ihre Fürsten in ihrer Mitte sind brüllende Löwen. Ihre Richter sind Abendwölfe. Ihre Propheten sind Prahler. Die Priester entweihen das Heiligtum. Wofür waren Fürsten eigentlich bekannt? Sie sollten im Vertrauen auf Gott das Volk führen. Na, haben wir das nicht hier? Ich habe das farblich mal gleich gemacht. Ja? Das Volk vertraute nicht auf den Herrn. Was ist mit den Fürsten? Die Fürsten waren brüllende Löwen geworden. Was waren das für Führer? Vertrauten sie wirklich auf den Herrn? Dann kamen die Richter. Was sollten Richter? Sie sollten Recht sprechen. Was haben wir bei dem Volk gesehen? Sie nahmen keine Zurechtweisung an. Aber was waren das auch für Richter? Die waren Abendwölfe, die nichts für den Morgen übrig lassen. Die einfach Recht gesprochen haben, so wo sie das meiste dran verdienten. Das war, dadurch waren die Richter gekennzeichnet. Die Propheten, die eigentlich auf die Stimme hören sollten, auf die Stimme des Herrn hören wollte. Was ist damit geworden? Prahler sind das geworden. Die haben nur noch ihre eigene Ehre gesucht. Und die Priester, die eigentlich für das Heiligtum zuständig waren, sie suchten seine Nähe nicht. Also das Volk war eigentlich ein Spiegelbild davon, was die Führer waren. Und das wird immer so sein. Eine Gemeinde wird sich guck dir die Führer, die Verantwortlichen einer Gemeinde an und dann kannst du auch daran in der Regel die Gemeinde sehen, auf welchem Weg die ist. Nimm das Volk, wenn wir als Deutsche jetzt mal sagen, unser Land, guck dir die Regierung an und dann wirst du auch sehen, wie das Volk sich verhält. Das ist einfach ein Spiegelbild. Der Fisch stinkt vom Kopfe her. Kennt ihr den Spruch? Ja, den kennen wir alle, aber der Fisch stinkt wirklich vom Kopf her. Im Kopf ist dieses Gehirn und das verrottet als schnellstes, am ehesten. Und deswegen sagt man, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Und das deswegen heißt dieser Spruch so. Und so ist das immer und so ist das auch in unseren Gemeinden. So war das damals bei dieser bedrückenden Stadt. Ob das immer ist, ja, aber es ist sehr häufig so. Ne? Es gibt auch Gemeinden, wo es an sich treue Leute gibt, aber wo das Volk sich wirklich verderbt hat. Aber man muss sich schon überlegen, welche Verantwortung haben die, die in Verantwortung stehen, die leitenden Brüder sind oder Ältesten oder wie ihr es immer auch nennen mögt. In Vers 8 haben wir dann noch einen Appell und eine Ermutigung, da heißt es einfach, darum hart auf mich. Also jetzt kommt, wird der Überrest angesprochen, dass es auch solche gibt, die einfach in dieser schweren Zeit auf den Herrn harren sollen. Und dann kommen wir zu den Versen 9 bis 13, wo wir jetzt das im Prinzip den Überrest finden, wie der gekennzeichnet ist im tausendjährigen Reich oder kurz vor dem tausendjährigen Reich. Dann werde ich die Lippen der Völker in reine Lippen verwandeln, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Also es wird das ist so schön, ja, also hoffentlich fällt uns das mal auf, die Lippen der Völker wird er verwandeln. Das kann man auch so wunderbar schon auf uns heute anfügen, aber das ist natürlich im tausendjährigen Reich, wenn die Lippen der Völker, wenn das Wahrheit wird, was Abraham verheißen war, in dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Das wird vor allen Dingen dann in Erfüllung gehen, wenn wenn das tausendjährige Reich beginnt, dass dieser Segen, der Abraham versprochen worden ist, in Erfüllung geht. Alle Nationen sollen gesegnet werden. Heute leben wir in der Zeit, wo Gott ein Volk sucht aus allen Nationen. Er segnet nicht einfach alle Nationen, sondern er sucht sich ein Volk aus den Nationen. Das ist eine ganz andere Phase wieder, in der wir uns befinden, heilsgeschichtlich gesehen. Aber hier werden die Völker der Lippen verwandelt werden, damit sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm einmütig dienen. Unsere Lippen sind wichtig. Ja? Da dürfen wir das mal sagen, vor allen Dingen den jungen Brüdern möchte ich das mal sagen. Lippendienst ist nicht was irgendwie anrüchig ist. Ja? Ah ja, das ist, mit dem Munde kann man vieles sagen, ne? Das Lippendienst und so weiter. Das, aufs Herz kommt es an. Ja, aufs Herz kommt es an, aber auch auf die Lippen. Dem Herrn kommt es auf die Lippen an. Hosea 14, Vers 3, nehmt Worte mit euch, kehrt um zu dem Herrn, sprecht, vergib alle Ungerechtigkeiten und nimm an, was gut ist, dass wir die Frucht unserer Lippen als Schlachtopfer darbringen. Das hört sich ja fast an wie Hebräer 13. Durch ihn nun lasst uns stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gott wünscht sich von uns, dass die Frucht der Lippen. Das ist wunderschön, ja, dass Gott nicht nur sagt, ja, es kommt auf dein Herz an. Wenn du sonntags morgens in der Anbetungsstunde bist, dann möchte Gott etwas von dir hören. Da soll mal etwas herauskommen aus dir. Da soll mal das, was in dir ist, wenn da wirklich etwas ist, das soll auch gehört werden. Gott freut sich darüber. Im Übrigen auch die Geschwister am Ort, auch vor allen Dingen die Schwestern. Die dürfen nämlich oft eben, die sind voll vielleicht davon und haben aber die möchten aber dem Wort gehorsam sein, dass die Frauen in der Gemeinde schweigen sollen. Aber sie sind voll davon und der Herr sieht das auch, da bin ich fest von überzeugt. Und das ist manchmal die aufrichtige und die ehrlichere Anbetung, das ist alles gar keine Frage. Aber doch möchte Gott etwas in uns wirken, dass wir das mit unseren Lippen nach außen bringen, weil wir vielleicht das zum Ausdruck bringen, was eine Schwester vielleicht gerade auf dem Herzen hat. Und dieser Verantwortung als Brüder müssen wir uns durchaus auch stellen. Und in Malachi 2, Vers 7 heißt es, denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren. Die Lippen des Priesters. Wir sollen als Brüder vor allen Dingen, sollen wir Leute sein, die die gesunde Lehre auch noch verkündigen. Die gelernt haben und anderen weitergeben. Natürlich gehört dazu auch das Herz. Ja? Weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir ist. Klar hat der Lippendienst was mit dem Herz zu tun. Schaffe Gott ein reines Herz in mir, erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Und dann Vers 17 in Psalm 51, Herr, tue meine Lippen auf und mein Mund wird dein Lob verkünden. Sprüche 16, das Herz des Weisen gibt seinem Mund Einsicht und mehrt auf seinen Lippen die Lehre. Herz, Lippen und Mund gehören zusammen. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Tu von dir weg die Verkehrtheit des Mundes und die Verdrehtheit deiner Lippen. Immer wieder finden wir diesen Zusammenhang auch im Jakobusbrief. Die reinen Lippen sind hier vielleicht auch, kann man das sagen, dass wir da, es wird keine unflätige Sprache sein. Ja? Es wird in dem Tausendjährigen Reich keine Volksbibel geben. Da bin ich mir relativ sicher, ja. Und wir sollten auch als Christen uns bemühen, eine Sprache zu sprechen, die man versteht, auf der einen Seite, aber eben nicht unehrfürchtig ist gegenüber Gott. Sondern wir sollten uns auch, Gott freut sich darum, dass wir reine Lippen haben. Dass wir nicht unflätig sind, dass wir nicht so coole Sprüche machen. Ja? Gott möchte nicht unsere coolen Sprüche, ja. Er möchte Wahrheit in unserem Herzen haben. Ja? Nicht cool sein, wenn wir in der Anbetungsstunde sind oder wo auch immer. Manche sagen im Übrigen auch, dass das auserlesene Sprache bedeuten könnte. Da ist man sich nicht ganz sicher. Einmütig dienen, das finde ich auch sehr schön. Eine tolle Anwendung, die man da machen kann, dass das ganze Volk wird nicht nur das Volk, sondern auch damit sie alle, das Volk und die aus den Nationen, sollen einmütig dienen. Also da sollen die, die zum Volk Israel gehören und die, die zum Volk der Nationen gehören, die werden einmütig sein. Da wird kein trennendes Gesetz, das Gesetz wird es doch geben, aber das wird nicht mehr trennen. Die Zwischenwand der Umzäunung wird im Tausendjährigen Reich weg sein. Und das wird so sein, dass Israel tatsächlich eine Vorrangstellung hat und dass trotzdem sie einmütig Gott dienen werden. Und ich finde das so schön mit der Anwendung auf uns auch heute, dass in der Versammlung, doch in der Gemeinde es so sein sollte, dass wir einmütig dem Herrn dienen. Darf ich jetzt nochmal wieder an die Brüder appellieren, wenn ihr sonntags morgens euch beteiligt in der Stunde, dann denkt an diesen Tag heute. An die Einmütigkeit, Schulter an Schulter kann man da übersetzen. Schulter an Schulter stehen wir zusammen. Das ist nicht nur, wenn wir gemeinsam Lieder singen, dann dienen wir Schulter an Schulter, dann haben wir zu einem Zeitpunkt gleichzeitig, haben wir alle einen Gedanken, den wir vor den Herrn tragen, wenn wir singen. Das ist wunderbar. Aber auch wenn wir eine Bibelstelle vorlesen, ein Lied vorschlagen, dann achtet mal darauf, dass nicht jeder seine eigene Bekehrung feiert oder dass irgendwie nur jeder seinen eigenen Gedanken, den er sich vorher überlegt hat, durchbringen will. Das im Übrigen auch mal ganz gut sein kann, wenn man sich im Vorfeld ein paar Gedanken macht. Aber hört auf die Stimme des Heiligen Geistes. Seht, wie der Heilige Geist eine Stunde führt. Womit beginnt das Lied? Und dann, ach, guck mal, der Bruder, dann denkt mal drüber nach, was der Bruder da vielleicht mit zum Ausdruck bringen wollte. Ach, das passt ja das dazu. Und dann habt ihr auf einmal von A bis Z am Sonntagmorgen eine wunderschöne Linie. Aber dazu braucht es Brüder, die unter der Zucht des Geistes stehen, die sagen, wir möchten einmütig dem Herrn dienen. Und dann entsteht sonntagsmorgens ein schönes Bild, dann ist nicht mal hier eine Pickerei und da eine Pickerei, sondern dann entsteht ein wunderschönes Bild von unserem Herrn Jesus, wenn wir Schulter an Schulter in Einmütigkeit vor dem Herrn stehen. Ich glaube, dass das sehr wichtig auch für unsere Versammlungen sind, dass wir darauf achten, dass wir anschließend nicht einfach sagen, ach, daran habe ich die ganze Zeit schon gedacht. Ja, das ist ganz schön, vielleicht kommt das ein anderes Mal, dass du das sagen kannst. Aber jetzt ist die Richtung gerade, geht in eine ganz andere Richtung. Also versuchen wir in diese Richtung weiterzudenken. Ich habe manchmal auch so Gedanken sonntagsmorgens und denke, das wäre doch jetzt mal toll. Und dann geht die Stunde in eine ganz andere Richtung. Dann weiß ich, okay, das ist heute mal nicht dran. Ja? Dann sage ich nicht, ah, das will ich jetzt trotzdem durchbringen. Ja? Nein, dann überlegt man, in welche Richtung will der Geist denn jetzt hier die Stunde steuern. Ja? Und das ist etwas Großartiges. Das ist für mich, ganz ehrlich, ich komme aus der Kirche, da wurde alles Liturgie und so weiter. Ich habe am Anfang gedacht, als ich die Stunden miterlebt habe, die haben sich alle abgesprochen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, dass das alles so ein tolles Bild ergab. Ja? Und ihr könnt mir alles nehmen von unserem christlichen Alltag als Gemeinde, aber bitte nicht diese Stunde, wo wirklich Leute da sind, die versuchen, in aller Schwachheit, aber versuchen irgendwie aufeinander zu hören und aufeinander zu warten. Das ist was ganz Wunderschönes und da merkt man, wie der Geist Gottes wirklich, wie Gott da ist und wie der Herr sich dann auch vorstellt. Wunderschön kann das sein. Vers 12, und ich werde in deiner Mitte ein elendes und geringes Volk übrig lassen und sie werden zum Namen des Herrn Zuflucht nehmen. Das ist zutiefst etwas, was Gott wohlgefällig ist, wenn die versammelt sind, die zu ihm gehören, einen Weg der Niedriggesinntheit gehen und ein demütiges Volk sind, sich ihres elenden Zustand bewusst sind. So viel Philadelphia geschrieben wird, sie haben eine kleine Kraft, aber sie haben meinen Namen nicht verleugnet. Sie haben mein Wort bewahrt und sie haben meinen Namen nicht verleugnet. Das ist verbunden auch mit einem Überrest in der heutigen Zeit. Und dann haben wir den Jubel über Israel. Dann ist endlich Freiheit da. Dann ist endlich das Gericht vorbei. Israel ist befreit. Sie gehen ins tausendjährige Reich aus. 1000 Jahre Frieden, 1000 Jahre Gerechtigkeit stehen vor ihnen. Oder mehr, je nachdem, ob das eine symbolische Zahl ist oder nicht, das muss man an anderen Punkt entscheiden. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Also das ist ein Aufatmen in Israel. Und jeder, der so ein bisschen über das Volk Israel in der heutigen Zeit Bescheid weiß, weiß, das wird eine großartige Zeit für das Volk Israel. Endlich Frieden, endlich ist der König der Gerechtigkeit da. Endlich ist der da. Warum freuen sie sich? Warum jubeln sie sich? Weil der Herr deine Gerichte weggenommen hat. Dein Feind ist weggefegt. Der König Israels, der Herr ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. Das ist eine wunderbare Verheißung für das Volk Israel. Und das ist für uns heute schon. Der Herr hat heute, wir können heute schon jubeln. Jeder von uns kann jubeln, weil das Gericht weggefegt ist. Weil der Herr heute schon in unserer Mitte ist. Wir müssen erstmal etwas aus unserer Mitte hinweg tun. Ja, wir müssen, wir hatten was hier gelesen, da in Vers 11 heißt es, denn dann werde ich deine Stolzfrohlocknen aus deiner Mitte wegnehmen und du wirst fortan nicht mehr dich überheben. Und dann heißt es, und ich werde in deiner Mitte ein elendes und geringes Volk übrig lassen. Und erst dann heißt es hinterher, der König Israels ist in deiner Mitte. Also wenn der Herr in unsere Mitte kommen soll, dann muss vorher etwas weggenommen werden. Nämlich das, was nicht zu ihm passt. Stolz und Hochmut passt nicht zum Herrn. Wo Stolz und Hochmut ist, zieht der Herr sich zurück. Und das, wir müssen erstmal was wegnehmen, bevor der Herr in die Mitte kommen kann. Das ist die Belehrung, die hier und dann wird der König Israel, der Herr, in der Mitte sein. Wir haben das heute Morgen schon gehört, dass ich tendiere dazu, dass man das Wort König und vor allen Dingen unser König, das gibt es überhaupt nicht für Christen im Neuen Testament, aber dass wir, der Herr ist König, er ist der König der Könige, der Herr der Herren, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Aber das Neue Testament sagt es nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass dieser Titel dem Volk Israel vorbehalten ist. Israel wird tatsächlich diesen König haben in ihrer Mitte. Und sie können sagen, es ist unser König. Und dieser Titel, den wollen wir auch dem Volk Israel geben. Und für uns ist der Herr unser Herr und ihm wollen wir folgen. Wisst ihr, das mit dem König, dass ich habe manchmal die Sorge, dass viele gar nicht wissen, was das bedeutet, wenn so viele Königslieder gesungen werden. Ja? Die Königslieder von den charismatischen Gemeinden, die sind nichts anderes. Da steckt eine ganze Theologie dahinter. Das ist die sogenannte Reichsgottes-Theologie oder Dominion Theology oder so. Ja, also Englisch kann ich nicht so gut. Könnt ihr im Internet nach googeln. In Amerika ist das eine ganze Richtung, ja, unter dieses Dominion-Theologie irgendwie. Ja. Da müsst ihr mal nachsuchen für die Englisch können. Aber es gibt auch diese Reichsgottes-Lehre, dass man sagt, Christus muss überall in all unseren Bereichen, in der Kultur, in der Politik, im Sozialwesen, überall muss Christus verkündigt, proklamiert werden. Und wenn Christus dort quasi als König regiert, wenn dort möglichst viele Christen sind, in der Politik und da und da und da, dann kann der Herr erst wiederkommen. Das ist also eine ganze Theologie, die dahinter steckt. Deswegen sind auf den Jesusmärschen, wird Jesus als König proklamiert, damit er ausgerufen wird, damit Jesus wiederkommen kann, dass wenn Jesus überall in allen Bereichen des Lebens der Herr und der König ist, dann kommt er wieder. Ja, wir glauben daran, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann. Das ist eine ganz andere Erwartung und Hoffnung, die wir haben. Also da hängt was hinter und deswegen kann ich nur davor warnen, diese Lieder einfach so mit aufzunehmen und die bedenkenlos zu singen. Da hängt eine ganze Theologie dran und das wird vielleicht noch nicht in eurer Generation, aber irgendwann, ach ja, Jesus ist ja auch unser König und so weiter und dann sind wir schon geöffnet für diese ganze Theologie. Ja, da steckt viel mehr hinter, als wir das manchmal so denken. Die Verse 17 bis 20, das sind die letzten Verse, die werden, da heißt es dann, dass die Wiederherstellung Israels, der Herr dein Gott ist in deiner Mitte, ein rettender Held, könnte man jetzt auch lange drüber sprechen, er freut sich über dich mit Wonne, er schweigt in seiner Liebe, er frohlockt über dich mit Jubel. Gott hat endlich Freude an seinem Volk. Wisst ihr, einmal hatte der Herr Jesus Freude an seinem Sohn, ja, an diesem einen aus Israel, ja, aus dem Stamm Juda. Aber dann würde es so sein, dass der Herr über ganz Israel jubelt, dass er schweigt in seiner Liebe, so wie er es einst über seinen Herrn, über seinen Sohn ausgesprochen hat, dass dieser ist mein geliebter Sohn. Über ihn konnte er schweigen in Liebe. Und das wird auch in Zukunft mit dem Volk Israel. Er wird es sammeln, die wegen der Festversammlung Trauernden werde ich versammeln. Sie waren aus dir Schmachlastete auf ihn. Siehe, ich werde zu jener Zeit mit allen deinen Bedrückern abrechnen und die Hinkenden retten und die Vertriebenen sammeln und ich werde sie zum Lob und zum Namen machen in allen Ländern ihrer Schmach. In jener Zeit werde ich euch herbeibringen und zu der Zeit euch sammeln, denn ich werde euch zum Namen und zum Lob machen unter den Völkern der Erde, wenn ich eure Gefangenschaft vor euren Augen wenden werde. Wenn der Herr Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, dann wird er mit seinen Engeln von allen vier Winden her sein Volk versammeln. Auch das Hinkende, auch das Vertriebene, alle, die nicht mehr so gut laufen konnten, die bedrückt waren, die Depressionen hatten, an die wird gedacht werden. So können wir das auch anwenden auf unsere Zeit, dass der Herr, wenn er wiederkommt zur Entrückung, dann wird keiner ausgelassen. Auch die, die nicht mehr so gut laufen konnten. Wir hatten heute auch, glaube ich, einen hier, ne, der liebe Jan. Du kannst dich freuen. Ja? Auch das Hinkende wird der Herr sammeln. Ja? Er wird keinen zurücklassen. Das ist wunderbar und sehr schön. Das können wir auch auf uns anwenden. Das Volk Israel wird Haupt sein und die Nationen werden zu Israel kommen. Und so werden wir auch als Gemeinde, der Jesus, was sieht er heute an seiner Braut, an seiner Gemeinde? Da sind ziemlich viele Flecken und Runzeln, wenn man das so will. Ja? Wenn man das sieht von der Verantwortung des Menschen. Aber er wird sich die Versammlung verherrlicht darstellen. Er wird sie zum Namen machen. Er wird sie sich darstellen, verherrlicht, ohne Fehl und Flecken, ohne Runzel wird er sie darstellen. Und in der Offenbarung steht von dieser heiligen Stadt Jerusalem, was die Gemeinde oder die Braut des Lammes ist, herabkommt aus dem Himmel von Gott und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Also das, was mit dem Volk Israel auf der einen Seite auf der Erde passiert, hat sein Gegenbild in der Gemeinde in dem himmlischen Bereich. Und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr wertvollen Stein wie ein kristallheller Jaspisstein. Das sind die Kennzeichen, die der Herr Jesus selber in Offenbarung 4 selber trägt. Wir werden seine Herrlichkeit abspiegeln. Wir singen das auch in einem Lied, dass am Ende alle nur sehen werden, Herr, nur deine Herrlichkeit. Es geht nicht, dass wir zum Namen gemacht worden sind. Da geht es überhaupt nicht. Wir werden unsere Kronen bekommen und wir werden sie sofort ihm wieder zu Füßen legen. Es soll seine Herrlichkeit gesehen werden. Alles das, was vielleicht an uns gesehen wird, zeugt aber dann nur von seiner wunderbaren Schönheit und Herrlichkeit. Das ist der Ausblick auf der einen Seite für das Volk Israel. Sie wird zum Namen gemacht werden. Alle werden sehen, was Israel für einen König hat. Und alle werden sehen, was der Herr getan hat für die Gemeinde und wie hoch er sie erhoben hat. Sie ist an seiner Seite. Sie wird an seiner Seite mitregieren. Das ist der Ausblick, der wunderschöne Ausblick. Ihr merkt, da stehen wir mitten im Licht Gottes. drin und wir haben gesehen, dass wir von der Dunkelheit kamen, wir haben diesen Ausweg gesehen und wir haben das helle, wunderschöne Licht dann am Ende gesehen. Das könnt ihr euch dann mal die Zusammenfassung nochmal in Ruhe zu Hause anschauen.